Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM. Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegetalk mit PKM. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, und zwar tatsächlich den Kongresspräsidenten vom Mike Update, Christoph Jaschke. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Vielleicht auch für alle, die Christoph noch nicht kennen. Ich habe eine ganz lange Liste mit Sachen, die er macht. Und ich werde mal so ein paar Highlights daraus ein bisschen erzählen. Und zwar ist er nicht nur Kongresspräsident, sondern auch CEO und Co-Founder von Cody Care. Auch Leiter von Public Relations bei der Deutschen Fachpflege. Er selber ist gelernter Krankenpfleger, war auch langjährig Inhaber von einem Intensivpflegedienst. Und zusätzlich ist er auch noch Präsident beim DIGAP e.V. Hast du noch was zu ergänzen, Christoph, was dir wichtig ist?
Nee, das reicht jetzt erstmal, glaube ich. Alles gut.
Schön, dass du da bist. Wir starten tatsächlich, weil das ein super spannendes Projekt ist, mit Cody Care. Vielleicht magst du uns da so einen kleinen Überblick geben. Was ist Cody Care eigentlich und welche Rolle spielt das für dich in der ambulanten Intensivpflege?
Ja, Cody Care ist, heißt ja Cody Connecting Healthcare, ja. Da haben wir uns auf den Weg gemacht und gesagt, in der außerklinischen Intensivpflege sind halt wahnsinnig viele Leute unterwegs. Also es geht ja nicht nur um die Menschen, die versorgt werden, sondern diese Menschen haben in der Regel ein Netzwerk von 6 bis 15 Leuten, die nochmal um sie rum sind. Also wir reden da von ein paar hunderttausend Leuten, die da ganz schnell zusammenkommen und haben uns eben auf den Weg gemacht und gesagt, die müssen wir vernetzen. Ja, wir müssen ein Portal schaffen, wo nicht nur die Menschen, die Hilfebedarf haben, sondern auch die, die helfen wollen oder die, die sich mal mit einem Facharzt unterhalten wollen, den mal einfach in der Datenbank, in der Kontaktdatenbank finden. So ist es entstanden. Und diese Vision und diese Kontakte dort eben für alle zugänglich zu machen, das war der eine Punkt, aber dann eben auch Themen rund um die außerklinische Intensivpflege immer wieder, sag ich mal, auf eine Bühne zu heben, ob das jetzt in Digitalformaten Sinn ist, wo wir so auch so kleine Podcasts machen mit prominenten und weniger prominenten Menschen. Oder eben, dass wir eine Cody-Write-Format geschafft haben, wo wir sagen, okay, Leute müssen auch mal Fachjuristen fragen können. Ja, und da haben wir eben auch verschiedene Sessions und verschiedene Formate gemacht. Dann haben wir noch einen Innovation Hub, weil wir gesagt haben, irgendwie in der außerklinischen Intensivpflege passiert wahnsinnig viel. Ja, also Digitalisierung, neue Versorgungskonzepte. Wir haben heute auf dem Kongress ganz vieles auch gehört, auch gestern, dass wir das Ding einfach mal komplett anders denken müssen. Da haben wir gesagt, okay, dann bringen wir halt Politiker, Wissenschaft, dann auch die Stakeholder an sich zusammen. Das ist uns gut gelungen, machen wir seit über 2 Jahren. Gibt ganz spannende, teilweise sehr kleine Sessions, wo nur so 6, 7 Leute sich treffen und dann sehr vertraut über Dinge reden können. Aber es gibt auch die großen, wo dann 150 kommen und sagen, jetzt müssen wir mal, unser Lieblingsthema ist natürlich das GKV-IPREC, da reden wir jetzt mal drüber. Und
kommt noch.
Und als vielleicht wirklich auch technische und digitale Innovation haben wir einen Case Manager programmiert. Das heißt, du kannst bei uns auf der Webseite, auch das ist kostenlos, kannst du sagen, okay, ich suche für mich selber oder ich suche für jemanden, um den ich mich kümmern muss. Also keine Ahnung, du rutschst jetzt mal in die Rolle Sozialdienstmitarbeiterin in der Klinik und hast jemanden, der nach Hause will oder in eine Wohngemeinschaft oder auch in eine stationäre Einrichtung und suchst für den das Versorgungsnetzwerk zusammen. Dann gehst du bei uns auf den Case Manager und legst eine Fallkonferenz an. Das heißt, du gibst ganz wenig personenbezogene Daten preis, also nur dein Geburtsjahr und nur eine Postleitzahl. Mehr brauchen wir gar nicht. Also wir brauchen nicht das Geschlecht, wir müssen nicht deine Blutgruppe wissen und auch nicht, wo du genau wohnst. Also das kannst du alles weglassen. Dann kannst du sehr detailliert quasi deine Bedürfnisse und Bedarfe definieren, klassisch im Pflegekontext. Und dann gehst du hinein in die Datenbank, die damit vernetzt ist, und suchst einen Atmungstherapeuten, eine Physiotherapeutin, einen Facharzt für Pneumologie. Vielleicht gibt's noch urologische Probleme oder sonstige. Kannst du alle zusammensuchen. die stellen sich wie Kacheln in dieser Plattform dann zusammen. Und dann lädst du die zu einem festen Termin ein und sagst, ich möchte jetzt mal mit euch allen gleichzeitig über die Versorgung reden, also eine klassische Fallkonferenz. Und es passiert digital, also im virtuellen Raum, eine Videokonferenz. Und dann werden die zeitgleich alle angeschrieben, dann können die der Fallkonferenz zusagen oder absagen. Ja, wenn sie zusagen, siehst du das sofort, kriegen einen Link zugeschickt und treffen sich alle am nächsten Tag um 9 Uhr via Zoom oder Teams, kannst du dir auch aussuchen, und reden erstmal, bevor es gleich losgeht. Ja, und das ist natürlich insofern revolutionär, weil das so nie stattfindet. Mhm. Klassisch ist ja, die Klinik sagt, okay, jetzt ist hier gut, jetzt musst du irgendwie weiterkommen mit dem Patienten, und dann wird das alles organisiert. Ja, und natürlich wirst du im Verlauf als selbst betroffener Mensch vielleicht ein, zweimal was gefragt, aber du sagst halt einfach, machen Sie mal, Sie sind die Fachexperten. Und mit diesem Tool kannst du jetzt rein theoretisch als Mensch mit Beatmungsversorgung zum Beispiel bei deiner eigenen Fallkonferenz dabei sein. Ja, und du kannst ja die Kamera anmachen oder kannst du auslassen. Du kannst dich mit deinem echten Namen da einloggen oder halt mit einem Synonym oder so. Und das ist, ja, das ist so unser größtes Projekt und spannendste Geschichte vielleicht.
Okay, also ich höre schon, ihr bringt die Menschen zusammen. Gab es damals einen bestimmten Auslöser, der euch dazu gebracht hat, diese Idee zu entwickeln? Irgendeine kleine Hintergrundgeschichte, wo du gemerkt hast, okay, meine Erfahrungen in der Intensivpflege, das hat mich schon lange begleitet, diese Problematik, oder gab es einen bestimmten Auslöser dafür?
Ja, also ich habe jetzt mal zusammengerechnet, ich bin jetzt 26 Jahre in der außerklinischen Intensivpflege unterwegs. Und ich habe in meinem ganzen Leben genau ein einziges Mal eine echte Fallkonferenz gemacht. Obwohl sie ja gesetzlich gefordert ist und in der außerklinischen Intensivpflege jetzt auch über das IPREG auch nochmal gefordert wird. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt müsste ja eigentlich die Zeit mal reif sein, das einfach mal umzusetzen und ein digitales Tool zu entwickeln. Und so ist es entstanden, was den Case Manager angeht. Und die Leute mal zusammenzutrommeln und diese Kontakte verfügbar zu machen, das ist so entstanden, dass ich bin so lange in diesem Bereich unterwegs, ich kenne so wahnsinnig viele Menschen, ich habe mal geguckt, es sind fast 30.000 personifizierte Kontakte, aber ich kann die ja nicht einfach irgendwie ans schwarze Brett hängen, sondern ich muss natürlich das DSGVO-mäßig konform abbilden, und deswegen habe ich gesagt, wenn ich mal aus dem Markt rausgehe und aus diesem Geschäft, dann möchte ich gerne die Kontakte den anderen zur Verfügung stellen, und so ist die Datenbank-Idee entstanden.
Auf jeden Fall eine super Idee. Ja. Gab es da bei der Implementierung, bei der Umsetzung am Anfang vielleicht so Herausforderungen, denen ihr euch stellen musstet? Oder wurde es direkt gut aufgenommen in deinem Umkreis?
Ja, es gibt diese technischen Herausforderungen, Software zu programmieren, wenn man das noch nie gemacht hat, so wie ich. Dann fragt man sich immer, warum wird das eigentlich so wahnsinnig teuer? Das versteht man dann schnell, weil es gar nicht um die Software an sich geht, die so teuer wird, sondern die ganze Sicherheit, die dahinter steckt. Also du musst, wenn du heute eine Software programmierst, eine Webanwendung, das ist es ja, dann musst du gleich die ganze Cyberkriminalität mitdenken, ja, dass das eben sicher ist. Und das kostet dich eigentlich das Dreifache von dem, was das eigentliche Programmieren kostet. Und wie es angenommen wird, also ich meine, das ist eine One-Man-Show, die Cody Care GmbH. Also wir haben kein riesen Vertriebsnetz und kein 2 Millionen Euro Marketingbudget. Deswegen ist es schwierig, das natürlich in den Markt reinzukriegen und die Awareness dafür zu schaffen. Ey Leute, da gibt's ein Tool, aber es gelingt uns ganz langsam, im ganz Kleinen. Und das Schöne ist, keiner sagt, ey, was sind das für ein Müll, sondern alle sagen, das ist total geil. Ja, das kann man, und ist auch noch kostenlos. Das gibt's ja eigentlich gar nicht mehr in Deutschland oder auf der Welt. Und insofern ein langsamer, aber ein Weg.
Klingt gut.
Was würdest du denn sagen? Du hast gesagt, eine Herausforderung in der außerklinischen Intensivpflege war es für dich, die Leute zusammenzubringen an deinem Ort und den Austausch quasi zu fördern. Wie ist denn für dich die Zukunft der außerklinischen Intensivpflege gestaltet? Was würdest du sagen? Wünschst du dir vielleicht fürs Jahr 2030, was sich da noch tut? Vielleicht auch in Bezug auf dem IPREG, der jetzt ja quasi bei dir auch immer viel heiß diskutiert wird oder auch in Bezug auf Cody Care. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich vielleicht in Bewegung bringen oder das möchte ich angehen und wie könnte das Jahr 2030 in der außerklinischen Intensivpflege aussehen?
Also für mich gibt es generell, ich bin ja pflegebegeisterter Mensch, ja, ich finde das einen total sinnhaften und sinnstiftenden Beruf. Für mich gibt es drei Themen oder drei Worte, die mich triggern. Ja, das ist die Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion. Mhm. Und ich bin nicht körperlich behindert. Ja, jetzt denken alle, wieso interessiert er sich für Selbstbestimmung und Teilhabe? Das kann ich dir ganz einfach erklären, weil das uns alle angeht. Ja, du lebst selbstbestimmt, ich möchte selbstbestimmt leben. Ich möchte am Leben und auch am sozialen Leben teilhaben können, ohne Barrieren. Und das macht ja unsere Gesellschaft auch aus, ja, dass wir eben einfach frei sind in den Dingen, die wir tun können. Und deswegen setze ich mich dafür ein, ja, für schwer behinderte Menschen. Ja, viele von meinen Freunden sind invasiv beatmet seit 10, 20, 30 Jahren, weil ich, falls ich mal oder auch Familie, Bekannte in so eine Situation kommen, auf gar keinen Fall will, dass du nur aufgrund deiner Behinderung deine Selbstbestimmung abgibst. Und das ist für mich der stärkste Trigger. Also wenn du mich richtig nerven willst, dann bringst du irgendwas, wo die Selbstbestimmung in Frage gezogen wird und dann gehe ich sofort ab.
Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um nochmal ein bisschen auf das IPREG einzugehen, das ja hier auf dem Mike Update auch ein großes Thema war oder noch ist. Was würdest du denn sagen, was sind die größten Veränderungen oder was hat dieses Gesetz für große Veränderungen mit sich gebracht für die außerklinische Intensivpflege?
Vielleicht auch als Kontext für dich. Wir haben natürlich nicht nur Pflegekräfte, die uns zuhören, die aus der Intensivpflege kommen. Von daher wäre es für die auch super spannend, da vielleicht nochmal zu hören, was da die größten Veränderungen und Problematiken vielleicht auch sind.
Genau. Ja.
Oh, das wird jetzt ein langer Podcast werden. Nein, also ich versuche mal, das ein bisschen zu, Jan, so ein bisschen auf was zu reduzieren. Also per se ist es ja so, wenn man ein Gesetz macht, dann muss es ja einen Grund geben, warum ich überhaupt ein Gesetz mache. Also wir machen, oder dieses Gesetz wurde gemacht für eine Gruppe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer von ungefähr, man schätzt, es sind ungefähr vielleicht 25.000 Menschen in Deutschland. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man für eine kleine Personenanzahl auch ein Gesetz macht. Aber es ist keine, es sind nicht Millionen von Menschen, die das betrifft. Das ist das eine. Dann ist es ein Gesetz und das ist einmalig, was schon im Gesetz drin stehen hat, dass man Geld damit sparen will im Gesundheitswesen. Das gibt es eigentlich nicht. Also es gibt keine Gesundheitsspargesetze, aber das IPREG ist so eins. Man will Fehlanreize in der Intensivpflege verhindern und dann haben sich die Menschen hingesetzt, das sind Menschen aus dem Ministerium, das sind natürlich auch vom GKV-Spitzenverband, wer sich da halt alles so zusammensetzt. Und haben sich überlegt, ja, wie können wir das machen? Also wie können wir Geld sparen? Wie können wir Qualität steigern? Das heißt ja Intensivpflege-Rehabilitationsstärkungsgesetz. Also wieder so ein ganz typisch deutscher, kurzer Begriff für etwas. Und dann haben sie ein paar richtig große Fehler gemacht. Und zwar, sie haben sich nie überlegt oder sie haben nie wissenschaftlich evaluieren lassen. Du machst normalerweise eine Machbarkeitsstudie. Sie haben nie vorher prüfen lassen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und da haben wir ja ein paar in Deutschland, die wirklich gute Studien machen. Ob das, was sie sich überlegt haben am grünen Tisch, ob das überhaupt umsetzbar ist. Also man hat einfach mal Vollgas gegeben, hat sich was überlegt, hat fachliche Voraussetzungen für Verordnung von Intensivpflege sehr hoch gehängt, hat Pflöcke der Qualitätssicherung eingehauen und hat sich dann im Nachgang gewundert, dass das in der Umsetzung so schwierig wird, weil wir halt nicht da draußen Tausende von Fachärzten haben, die nur darauf gewartet haben, jetzt einen neuen Job zu kriegen für sehr wenig Geld. Und das macht große Probleme, beschäftigt nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern natürlich auch vor allem die Menschen, um die es geht, extrem, macht richtig Sorgen, schürt Ängste, führt auch dazu, dass manche Menschen wirklich sagen, das ist mir zu heftig, ich glaube, ich will überhaupt nicht mehr versorgt werden. um das nochmal deutlicher zu machen, die den Freitod wählen. Ja. Und das ist natürlich eine Situation, die echt heavy ist. Und wir beschäftigen uns seit 4 Jahren damit. Wir haben einen eigenen Think Tank gegründet, der sich 14-tägig trifft, 2 Stunden lang diskutiert, wie wir damit umgehen können, wie wir weitermachen können, was wir verändern können. Und das hat es noch nie gegeben. In der Gesundheitsversorgung ist mir nicht bekannt, dass man so lange an den Nachwehen eines Gesetzes ja diskutiert.
Wir hatten ja das Thema Selbstbestimmung und durch dieses Gesetz sollte ja eigentlich die Selbstbestimmung der Betroffenen gestärkt werden, gefördert werden. Das ist ja nicht so, oder? Wie siehst du das?
Nee, das ist aber auch nicht so zu lesen in dem Gesetz. Also die Selbstbestimmung sollte die Qualität verbessert werden. Und es sollte Geld eingespart werden. Das sind so die 2 großen Themen. Mhm. Ja. Die Selbstbestimmung hätte man ja fördern können, indem man einfach gesagt hat, okay, wir wollen, dass du ein selbstbestimmtes Leben lebst, dir deinen Pflegedienst selber aussuchen kannst. Das passiert ja alles schon. Das ist ja davor war das ja so. Also jemand, der das noch konnte, der konnte sich seinen Dienstleister aussuchen, der konnte sich die Versorgungsform, also bin ich zu Hause, wohne ich in einer Wohngemeinschaft oder auch wo wohne ich, also auch lokal, das konnte der sich alles aussuchen. Und wenn ich natürlich Angebot verknappe und den Zugang zu Dienstleistung extrem erschwere, dann wird es natürlich in der Umsetzung schwierig, wirklich selbst bestimmen oder selbst wählen zu können, wo ich hingehe.
Was würdest du dir denn wünschen? Wie sollte sich das Gesetz verändern? Was wären Punkte, die unbedingt umgesetzt werden müssten, damit eine gute außerklinische Intensivpflege gewährleistet werden kann in Zukunft?
Also das Gesetz kannst du nicht verändern.
Wenn du es könntest, was würdest du ändern?
Ich würde es einfach komplett abschaffen.
Okay.
Ja? Nee, weil das braucht es gar nicht. Ja, wir haben ja diese Versorgungsformen, und da müssen wir einfach unterscheiden zwischen Kindern und Erwachsenen, ja, weil Kinderversorgung ist was ganz anderes als eine Erwachsenenversorgung. Die haben sich ja in den letzten 50, 60 Jahren in Deutschland entwickelt. Ja, also damals waren die Beatmungsgeräte so groß wie amerikanische Kühlschränke. Heute sind sie so groß wie ein Laptop. Das hat sich entwickelt und die Dienstleister haben sich professionalisiert. Es wurde wahnsinnig viel Fort- und Weiterbildung auch angeboten. Und man hat einfach etwas geschaffen, um diesen Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu geben und hat das in die, sag ich mal, auch gesetzlichen Regeln der häuslichen Krankenpflege mit reingebracht. Also ich würde es einfach abschaffen, würde sagen, zurück zur HKP, so wie es damals war, und Qualität sichern kann ich. Das wird passiert über den medizinischen Dienst in Deutschland. Der hat davor auch die Qualität gesichert. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde von wegen Fehlanreizen, da geht es um Betrug, dann brauche ich kein Gesetz für den ganzen Marktbereich in Deutschland, sondern brauche ich Staatsanwaltschaften. Dann müssen die Pflegedienstbetreiber, die betrügen, die können eingesperrt und fertig. Ja, und das ist eben ein bisschen anders entschieden worden.
Da wir in dieser Podcast-Staffel so ein bisschen auf das Jahr 2030 gucken möchten, würde ich gerne nochmal die Frage stellen, was denkst du denn, wie wird sich die außerklinische Intensivpflege unter diesem Gesetz bis 2030 verändern, beziehungsweise wie wird es weiterlaufen?
Also wir werden auf jeden Fall solche Veranstaltungen, wie sie heute ist, ziemlich häufig haben, weil wir müssen viel miteinander reden. Ich bin mir auch sicher, dass wir für die Menschen zu einem guten Ergebnis bis 2030 kommen. Aber der Weg wird brutal werden. Ja, das ist auch jetzt auf diesen 2 Tagen schon deutlich geworden. Wir müssen richtig fett in die Konfrontation gehen, in auch Diskussionen gehen. Wir müssen das teilweise wirklich Unrecht, was geschieht, müssen wir anklagen. Also ich rede einfach von auch juristischen Auseinandersetzungen. Und unsere Aufgabe, so sehen wir ja oder so verstehe ich auch Pflege, ist es, uns um diese Menschen zu kümmern. Und das Kümmern beschränkt sich dann nicht nur auf Pflege eben. Das ist so ein bisschen wie vor fast 30 Jahren. Da mussten wir auch für jede Versorgung mit den Krankenkassen in Gespräche gehen, das erklären und notfalls vor die Sozialgerichte. Und um das nochmal konkreter zu machen, ich befürchte, aber dann ist das eben so, dass wir bis 2030 eine Fülle von sozialrechtlichen Auseinandersetzungen haben werden, die dann in der letzten Konsequenz, es geht ja dann durch die Instanzen bis zur Bundessozialgerichtsentscheidung, dann wieder beim Gesetzgeber landen, weil dann muss er tätig werden.
Denkst du denn auch, dass die Mortalität unter den Betroffenen weiter steigen wird? Das hattest du ja so ein bisschen angerissen.
Ja, dass die Mortalität, die ich beschrieben habe, sind ja die wirklich Freitod. Das hoffe ich, dass das nicht steigt und zunimmt. Aber wir haben ja auch noch eine andere Sorge, die wir beobachten, dass eben sehr viel Menschen auch, und das ist auch ein Teil in diesem Gesetz, ist ja die Entwöhnung von der Beatmung, die Entwöhnung von der Trachealkanüle, dass das eben jetzt so eine neue Motivation ist, nur noch das zu machen und teilweise fachlich einfach falsch und schlecht zu machen. Und darüber verlieren die Menschen ihr Leben. Also das wissen die wenigsten da draußen, die Entwöhnung von der Beatmung. Das ist ja ein Prozess, also so wie du beatmet wirst, kannst du auch wieder von der Beatmung entwöhnt werden. Und das kann ganz schnell passieren nach einer Operation. Wenn du intubiert wurdest, dann wirst du ja sofort wieder extubiert. Und das ist auch ein Weaning-Prozess. Das heißt Weaning, das Entwöhnen von der Beatmung. Und das kann eben aber auch sehr lange dauern. Ja, wenn du sehr lange beatmet wirst, dann dauert das Weaning dementsprechend länger, weil du dich ermüdest, deine Muskulatur baut sich zurück. Und ein erfolgreiches Weaning, also eine erfolgreiche Entwöhnung, das hat sich bis heute nicht geändert, ist es dann, wenn du 48 Stunden danach überlebt hast. Was aber in der 49. Stunde und in den Tagen danach passiert, das weiß kein Mensch. Das heißt, wenn du am 2. Tag nach dem Weaning stirbst, dann bist du erfolgreich geweant worden. Und das sind Dinge, die gehen natürlich überhaupt nicht. Da sind wir, auch die DIGAP, die vorhin angesprochen wurde, sind wir natürlich eifrig dran zu sagen, wir wollen jetzt mal wissen, wie viele Menschen, die geweant wurden, und zwar von unserem außerklinischen Intensivklienten, was die eigentlich für eine Überlebensrate hatten, wie es denen geht, wie gesund und wie fit die danach wirklich sind, oder ob sie in echte Not kommen, vielleicht überhaupt keine Lebensqualität mehr haben. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal vielleicht einmal erklären. Das ist, viele sagen so, oh Gott, der ist beatmet und dann hat er noch eine Kanüle im Hals. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, die Beatmung, und zwar auch die mit Trachealkanüle, die gibt mir auch Lebensqualität, weil ich kann reden, weil ich diese Power, also den Druck von der Maschine habe, die mich unterstützt zu reden. Ich kann essen, ich kann teilhaben. Ich könnte vielleicht sogar mit ein bisschen weniger oder sogar ohne eine Beatmung überleben, aber halt nur irgendwie. Ja. Und das ist ein technisches Hilfsmittel. Also das wäre so ein bisschen wie wenn du bist nierenkrank, musst an die Dialyse und die Krankenkasse sagt, also wir müssen unbedingt schauen, dass wir dich von dieser Dialyse, weil diese Maschine, das kostet so viel Geld, dann bist du halt auch in einer Woche tot. Also das ist ein technisches Hilfsmittel. Ja, die Versorgung dieser Menschen ist natürlich sehr aufwendig, aber es sind keine Hunderttausenden von Menschen, die das brauchen.
Also geht es eigentlich am Ende wieder nur ums liebe Geld, wie du am Anfang auch schon betont hast, dass das ein Gesetz ist, um Geld einzusparen. Das klingt eigentlich sehr traurig, was im Gesundheitswesen nicht sein dürfte. Ne? Ich finde sowieso, mit der Gesundheit anderer Menschen sollte man kein Geld verdienen können. Ne? Also eigentlich sollten alle gesund werden können und das sollte das oberste Ziel sein. Ne?
Naja, du musst, also ich würde es ein bisschen anders formulieren, glaube ich. Man muss natürlich den Leuten, die in dem Gesundheitssystem arbeiten, denen muss man ein Geld geben. Natürlich, das muss aus dem System kommen. Ja. Ob man Unmengen von Geld damit verdienen muss, also über das normale Maß hinaus, darüber können wir sicherlich diskutieren. Und wir haben das, ich glaube, zweitteuerste Gesundheitssystem in der Welt. Ja, wir haben über 500 Milliarden Euro im System. Und ich glaube auch, dass da genug Geld für die Versorgung aller dieser Bürgerinnen und Bürger definitiv im System ist. Wir könnten die freche Frage stellen, wo bleibt denn dieses ganze Geld, wenn wir uns anschauen, was wir für Verwaltungsapparate in Krankenkassen haben, ja, die kosten Millionen und Milliarden. Da sagt kein Mensch, okay, das müssen wir jetzt reduzieren, jetzt müssen wir einfach mal schauen, dass alle Kranken, oder wir lassen jetzt einfach nur noch zwei Krankenkassen in Deutschland diesen Job machen, wir setzen nur noch KI und Digitalisierung ein und dann hat sich das, und sparen wir, was weiß ich, wie viele Milliarden im System.
Wäre auch ein Ansatz, ne? Jetzt, momentan haben wir über 100 Krankenkassen in Deutschland, richtig? Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, würde ich mal sagen, über den es sich lohnt zu diskutieren.
Ja, auf jeden Fall sage ich schon mal danke, dass du uns so viel Input gegeben hast. Und ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen und ZuschauerInnen viel, worüber man in Ruhe nochmal nachdenken kann. Schaut auch, also auf jeden Fall gerne bei cody.care einmal vorbei. Auch einmal gerne beim Münchner Außerklinischen Intensivpflegekongress. Ansonsten habe ich nur noch eine Abschlussfrage an dich. Denk da gerne auch ein bisschen breiter. Was sind so deine Hoffnungen und Visionen für die Zukunft der Pflege im Allgemeinen?
Mehr Mut haben wäre, glaube ich, mal ein guter Ansatz. Also die Pflege ist die größte Berufsgruppe in Deutschland. Ich glaube, es sind 1,7 Millionen Menschen. Ihr könnt mich korrigieren. Aber es ist eine riesige Gruppe. Und wir können stolz auf das sein, was wir da leisten. Und wenn die Pflege, also die Pflege, da müsste man jetzt eine kleine Korrektur machen, es ist die professionelle Pflege, sich mit der Pflege, das sind die An- und Zugehörigen, das ist die viel größere Gruppe übrigens, sind wahrscheinlich fast 7 Millionen Menschen. So, jetzt hätten wir dann schon fast, wenn wir es großzügig rechnen, sage ich mal 8-9 Millionen Menschen, wenn die sich solidarisieren würden, gemeinsam ein, sag ich mal, ihre Standards definieren würden und auch ihre Vision, wie Pflege aussehen soll, dann wäre das natürlich mega, weil dann sind das 10% der Menschen, die in diesem Land leben, die kriegen definitiv Gehör und dann würde sich sicherlich auch politisch extrem viel ändern. Und das könnte, also das ist natürlich eine Wunschvorstellung, aber vielleicht passiert es. Im Kleinen passieren solche Dinge natürlich auch schon jetzt, aber dass wir einfach auch zeigen, wer wir sind, dass wir da sind, dass wir viele sind. Und dass wir uns gerne und mit viel Liebe und Empathie um Menschen kümmern wollen.
Das ist ein schönes Abschlusswort, finde ich.
Ja, ansonsten sind wir tatsächlich schon am Ende angelangt. Ansonsten sind wir tatsächlich schon am Ende angelangt. Vielen Dank, Christoph, dass du da gewesen bist, dass du dir so spontan dann noch die Zeit genommen hast. Und ansonsten, wie gesagt, schaut gerne bei Cody Care vorbei und natürlich lasst ein Abo da. Ne, wenn euch die Folge gefallen hat, vielleicht auch gerne mal beim Podcast von Christoph vorbeischauen. Ich glaube, da kann man sich auch noch viel Input anhören. Und ansonsten sage ich auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge.